Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Viele fragen sich ja, kann man überhaupt jetzt noch Witze machen? Und ich sage immer, ja, muss man. Wirklich, muss man sogar, denn das ist es, was uns von den Islamisten unterscheidet. Die sagen, Spaß gibt's im nächsten Leben und wir sagen, jetzt schon ein bisschen, ist auch nicht schlecht. Aber was für Witze kann man jetzt noch machen? Es ist nicht leicht. Spart man das Thema aus? Nicht schon, weil es einem langsam auch aus den Ohren rauskommt. Nicht? Da muss man sich anhören, oh, die Sau hat sich von der Lügenpresse weichspülen lassen. Nicht? Macht man wiederum Witze über den Islam, ist man spätestens in 2 Wochen wieder islamophob. Oder die Islamisten stehen selber vor der Tür, was auch nicht so schön ist. Oder Bushido und haut mich mit dem Integrationsbambi. Das will man ja auch nicht.
Dieter Nuhr, in dieser Woche 1 nach den Anschlägen auf die Satire-Redaktion von Charlie Hebdo. Im 1. Rückkehr zum Alltag, die beste Antiterror-Methode, wenn es auch schwerfällt. Das heißt jedoch nicht, dass wir hier im Radio 1 Medienmagazin vom 17. Januar 2015 dieses Thema aussparen. Es wird in der letzten halben Stunde indirekt auftauchen, wenn es um den von Wolfgang Stumpf koproduzierten und auch, er spielt auch mit, Fernsehfilm im ZDF Blindgänger gehen wird. Zuvor hören wir, dass der Spiegel jetzt keine mehr Angst vor der Wahrheit hat und besprechen das neue Buch des Internetkritikers Andrew Keen, das am Montag erscheinen wird. Und das alles natürlich wie schon auch in den letzten Monaten und Jahren.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Beim Radio 1 mit dem Medienmagazin, Sie erinnern sich vielleicht, vor Weihnachten sollte es eigentlich passieren, dass beim Spiegel ein neuer Chefredakteur benannt wird. Es war im Gespräch Klaus Brinkbäumer. Der ist es jetzt geworden in dieser Woche. Damals hatte man noch gesagt, man muss die ganzen Gesellschafter erst bitten, unter diesen Vertrag, der einen Mitarbeiter, nämlich den stellvertretenden Chefredakteur, zum Chefredakteur macht, muss man von 3 Gesellschaftergruppen erst unterschreiben lassen. Dann kann man das offiziell verkünden und dann kriegen wir vielleicht auch ein Interview. Dieses Interview haben wir noch nicht bekommen. Wir wurden vertröstet auf Mitte Februar. Klaus Brinkbäumer schrieb, danke erstmal für die Glückwünsche, vorerst aber keine Interviews, eine Menge Arbeit. Was ja nicht heißt, dass wir es nicht registrieren, dass der Spiegel eine neue Spitze hat und dass er auch jetzt anders erscheint als noch bisher üblich. Früher war ja Montag, Sie wissen das, der Spiegeltag der eigentliche. Ich begrüße im Studio Michael Mayer, der sich gelegentlich auch hier schon als Spiegelleser geoutet hat, aber nicht nur. Du liest auch den Fokus und du liest auch den Stern und eigentlich alles, was so wichtig ist in diesem Land und was weniger wichtiger wird. Und das war ja die Gefahr, dass der Spiegel möglicherweise an Bedeutung verliert, weil der alte Chefredakteur, der Kollege Büchner, es nicht geschafft hat, das, was er eigentlich sollte, nämlich Online und Print miteinander zu verzahnen. Nun gibt es wieder 2 Spitzen, kann man so sagen, also deutlich herausgestellt, Klaus Brinkbäumer, der Printchef, obwohl er irgendwie, glaube ich, der Herausgeber von Spiegel Online ist, wo man vielleicht dann doch andeutet, dass da irgendwie ein gemeinsamer strategischer Kopf dahinter steckt. Und Florian Harms ist jetzt Spiegel Online-Chef. Das war die Personalie, die in dieser Woche, also die beiden, bekannt gegeben wurden.
Wenn du jetzt noch weitermachst, kann ich gleich wieder gehen. Also.
Nein, ich wollte dich erstmal nur so richtig einführen. Das ist sozusagen die Grundthematik. Aber bringt's was?
Naja, sagen wir mal so, du hast schon gesagt, ich meine, er ist ja jetzt Herausgeber auch von Spiegel Online. Also diese Doppelspitze hat man dann so ein bisschen die Spitze genommen, in dem Sinne, dass jetzt Brinkbäumer sozusagen das letzte Wort hat. Aber genau, was du gesagt hast, diese Verzahnung von Online und Print ist ja quasi die Hauptaufgabe, die auf den beiden jetzt in den nächsten Monaten und Jahren liegt. Und da muss man leider auch sagen, da kann man in der jetzigen Phase noch überhaupt nicht sagen, wie die das anstellen wollen. Es war ja immer wieder in der Debatte, dass man so eine Paywall bei Spiegel Online hochzieht, dass man einzelne Sachen kostenpflichtig macht. Das wird sicherlich auch kommen, aber wie genau das kommen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig offen. Und wenn wir jetzt mal auf den Printspiegel gucken, da ist es so, dass die Situation schon mal besser war. Also es gibt jetzt leider noch keine Zahlen für die letzte Woche, da war natürlich Charlie Hebdo das Titelthema, ist ja klar. Also die letzte Zahl, die jetzt erfragbar ist, ist das Heft 50 im letzten Jahr vor Weihnachten. Das war ein Heft über die Zukunft des Lesens und da war das so, dass die Kioskverkäufe doch stark zurückgegangen sind. 200.000 waren es nur noch. Vor ein paar Jahren waren die Kioskverkäufe noch 350.000, also erheblich mehr. Und dass man die Auflage da wieder stabilisiert, also es war ja auch so, dass der Spiegel mal eine Millionenauflage hat, jetzt sind es noch knapp 850.000 insgesamt. Also da wird sicherlich die Aufgabe von Brinkbäumer liegen, da wieder ein bisschen Ruhe in diese Auflagenentwicklung zu bringen, denn es geht kontinuierlich leider zurück bislang.
Das liegt aber auch vielleicht daran, weil das zumindest meine Beobachtung seit einem Kongress in Wien 2009 wird diskutiert, ob möglicherweise die Tageszeitung, also Newspaper, zum Background-Paper wird und die wöchentlich erscheinenden Publikationen eher am Wochenende gelesen werden. Und es ist ja eigentlich wahrscheinlich dann nur zu natürlich, dass auch der Spiegel diesem Trend folgt.
Das ist auch so. Also es gibt Studien, die sagen, 5 Minuten lesen die Menschen am Wochenende länger. Bei den älteren Lesern sind es sogar 1/4 Stunde. Das klingt jetzt erstmal auf den ersten Moment total wenig, aber wenn man das jetzt mal zusammenzieht, das ist insgesamt ja ein unglaublicher Aufmerksamkeitsgewinn für die Verlage. Und längeres Lesen heißt auch mehr Aufmerksamkeit für die Anzeigen. Also in dieser Werbesprache heißt es ja längere Verweildauer. Und das bedeutet halt ein günstigeres Umfeld für die Anzeigen, sprich man kann sie teurer verkaufen. Also das ist so das Kalkül, was der Spiegel hat. Und im Übrigen auch der Fokus, der ja seit letzter Woche auch am Samstag erscheint. Aber darüber hinaus ist natürlich auch so, klar, man erwartet sich auch höhere Auflagen, völlig klar. Weil das Kalkül ist, also wenn die Familie am Wochenende in den Supermarkt geht, dann soll man da auch zur Zeitschrift oder zur Wochenendzeitung greifen. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, im letzten Jahr war es ja auch so, dass die Süddeutsche Zeitung und auch die Taz ihre Samstagsausgaben jeweils so aufgeplustert haben und gesagt haben, okay, das ist jetzt die Wochenendzeitung für alle unsere Leser. Da ist es so, dass die Erfolge schon da sind, aber so relativ bescheiden. Also bei der Süddeutschen zum Beispiel ist es so, dass 5.000 bis 10.000 Exemplare verkauft werden, zusätzlich am Wochenende im Vergleich zu unterhalb der Woche. Und bei der Taz sind es 5.000 Exemplare. Also auch nicht die Welt, aber immerhin ist es ein bisschen mehr. Und da erhofft man sich dann halt, dass das auch langfristig so bleibt. Das ist jetzt das Kalkül. Moment.
Das klingt alles sehr logisch. Und wenn man sich selber beobachtet, dann ist es in der Tat so, dass am Wochenende einfach auch der Lesegenuss stärker ist, als wenn man montags schnell ein Heft aus dem Kiosk reißt, um zu wissen, worüber diskutiert die Elite in dieser Woche. Angefeatured meist dann schon durch die Talkshow am Abend bei Günter Jauch, der dann ja immer dieses Heft hochgehalten hat. Ich weiß nicht, ob es da eine Medienpartnerschaft gibt, aber es war schon sehr auffällig, dass man die Debatte vorbereitete, auch durch Spiegel-Vorinformationen. Am Sonntag bereits gab es ja immer schon die Meldung. Da muss man jetzt nur das Marketing ein bisschen umstellen und das hat man auch gemacht, indem man gesagt hat, nicht mehr Spiegelleser wissen mehr. Das war jahrelang dieser Claim, sondern wir hören uns mal an, wie das jetzt klingt.
Kein Problem mit Meinung, keine Scheu vor Konsequenzen, keine Angst vor der Wahrheit. Samstag im Spiegel. Der Spiegel. Keine Angst vor der Wahrheit.
Ich habe natürlich jetzt rausgenommen, was das aktuelle Heft als Thema drin haben, um nicht hier den Verdacht der Schleichwerbung oder dass ich Günther ja auch kritisiere und mich dann plötzlich, wie auch immer, das ist sozusagen das Gefäß, keine Angst vor der Wahrheit, ist das... Ich meine, das passt genau jetzt, ne, eigentlich.
Das ist natürlich so, also wie wirklich Arsch auf einmal, das ist in der Tat so. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt...
Aber das heißt, dass die Werbefirma vorher den Claim hatte.
Das ist wohl wahr, klar. Aber das ist trotzdem ein ganz interessanter Punkt, weil wenn man sich jetzt überlegt, am Samstag, wie ist jetzt die persönliche Lesesituation? Also da kann man ja sagen, gut, also am Samstag hat man so ein bisschen vielleicht das Bedürfnis nach etwas leichteren Geschichten. So. Also ist so die Frage, ob man am Samstag, am Sonntag wirklich so Geschichten lesen will von Terror, Krieg und Hunger. Gut, es war die Nachrichtenlage in den letzten 2 Wochen so, wie sie war. Aber die Frage ist ja, wie geht man jetzt mit dem Samstag um? Also wird möglicherweise dieser Erscheinungstag auch inhaltlich was verändern? Und das ist natürlich zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig unabsehbar, weil nun mit Charlie Hebdo das Thema nun einfach auf der Hand lag. Aber es gibt so ein ganz schönes Zitat, fand ich, von der Taz-Chefredakteurin Ines Pohl. Die hat gesagt, die Kunst am Wochenende ist, nicht in die Beliebigkeitsfalle zu tappen. Und das ist
natürlich... Aber das macht man doch, indem man sagt, keine Angst vor der Wahrheit, denn die Bild am Sonntag oder irgendjemand, ich glaube doch die Bild-Zeitung, es braucht immer einen, der sie ausspricht, die Wahrheit so sinngemäß geht.
Naja, gut. Aber es ist natürlich so die Frage, also es gibt ja
alle zwei, wollen die Wahrheit.
Das, naja,
ist
es
doch
gibt
kein
ja, es gibt ja zwei Pole sozusagen. Das eine sind quasi die harten, wirklich die Nachrichtengeschichten, die harten Geschichten, die man aufs Titelbild setzt. Und diese eher leichteren, ich sag mal, wie Service-Themen, was auch immer man da alles machen kann. Also da war ja auch der Spiegel in den vergangenen Jahren ja durchaus auch mal, dass man wieder Rückenschmerzen gemacht hat und dann hatte sich das Heft wirklich wunderbar verkauft. Und da ist die Frage, wie wird der Samstag inhaltlich da einen Akzent setzen? Und da würde ich mal vermuten, dass man manchmal vielleicht dann doch nicht die ganz harte Geschichte aufs Titelbild setzt, weil man eben am Wochenende eine andere Lese, eine andere Rezeptionsweise hat. Und da wird mal spannend sein abzusehen, wie die das machen, weil wie gesagt, am Wochenende ist man doch ein bisschen in einer anderen Stimmung und da kann man ja thematisch im Grunde alles machen, wirklich von ganz harten Themen bis hin zu veganer Ernährung oder Yoga oder was auch immer. Und das ist genau die Frage, wie wird halt Spiegel und Fokus auch, wobei Fokus ja immer schon einen viel leichteren Ansatz hat mit ihren ganzen Service-Themen. Also wie werden diese Nachrichtenblätter damit umgehen? Und da würde ich mal sagen, da wird nicht immer unbedingt ein hartes Thema auf Titelseite sein.
Wir werden diese Frage natürlich beantworten wollen, aber dazu müssen mehr als zwei Spiegeltitel am Sonnabend erscheinen. Das heißt also, wir sehen uns eventuell wieder, Michael. Erstmal bis hierhin, vielen Dank. Oh, der goldene Thron. Das passt jetzt nicht ganz. Wir reden jetzt nicht über Fernsehserien oder über Serien allgemein, sondern über den Antichristen des Internets schlechthin, Andrew Keen. Er hat sich zur Lebensaufgabe gemacht, die Schattenseiten der Digitalisierung zu bekämpfen. 2008 erschien hierzulande die Stunde der Stümper. Schon da polarisierte er wegen seiner Pauschalkritik und seine These damals war, die Kostenloskultur des Web 2.0 zerstöre die Kreativindustrie und Scharen von Amateuren würden jetzt unsere Kultur trivialisieren. Auch in seinem aktuellen Buch spart er nicht mit starken Worten. Inzwischen sieht der ehemalige IT-Pionier die gesamte Gesellschaft im Niedergang. Dementsprechend heißt sein Buch auch Das digitale Debakel. Am Montag erscheint es. Derzeit ist Keen in Deutschland auf Lesereise und meine Kollegin Vera Linz hat ihn bereits getroffen. Und nicht nur das, du hast auch das Buch gelesen, was erst Montag erscheint. Also fast paradox, aber manchmal geht alles.
So ist es. Was willst du wissen zum Buch?
Naja, also ist das aktuelle Buch eine Neuauflage seiner Polemik oder können wir auch was Neues lesen?
Ja, man kann schon was Neues lesen. Man könnte natürlich tatsächlich den Eindruck haben, es ist eine Neuauflage, weil der Claim lautet ja, das Internet fördert Transparenz, Wohlstand und Demokratie. Wer das sagt, der lügt. Also er hält diesen Mythos für eine Lüge. Aber inzwischen sind ja 6 Jahre vergangen seit seinem letzten Buch. Zeit also, in der sich der digitale Kapitalismus, wie er ihn nennt, weiterentwickelt hat. Zeit auch, um Material zu sammeln, um die von ihm verpönte digitale Euphorie mit neuen Fakten abzugleichen. Und die geben ihm recht. Er sagt, wie du schon gesagt hast, die ganze Gesellschaft ist im Niedergang begriffen aufgrund der Digitalisierung. Da hat sich also nichts geändert einerseits, aber allerdings andererseits. Auf der anderen Seite sagt er, hat es einen tiefgreifenden Wandel im Zeitgeist gegeben, darin, wie die Leute über die Digitalisierung denken. Als ich The Cult of the Amateur geschrieben habe, wurde ich als elitär, als wirklichkeitsfremd beschrieben, als altmodisch und reaktionär. Jetzt hat sich die öffentliche Stimmung gewandelt. Es gibt viel mehr Sympathie mit dem, was ich sage.
7 or 8 years later, after 2007, there's been, I think, a profound shift in the public mood. I think there's much more sympathy with what I'm saying.
Das Internet fördere Transparenz, Wohlstand und Demokratie. Diesen Mythos hält Keen für eine Lüge. Kann er das auch mit Fakten untermauern?
Ja, das kann er. Da bringt er jede Menge in seinem Buch und er nimmt diese Fakten auch, um wirklich damit die wichtigsten Mythen rund um das Internet regelrecht zu zertrümmern. Er tut das scharfzüngig, vorwurfsvoll und emotionsgeladen. Beispiel mal die Idee der Gleichheit, also die Idee, dass durch das Internet Chancengleichheit sich gesteigert hätte. Er schreibt, in Wahrheit sei die Internetwirtschaft eine hierarchische 1%-Ökonomie, die nur so wirke, als würden alle profitieren und stattdessen konzentrierten nur wenige Player wie Google, Facebook oder Airbnb oder Uber Macht und Reichtum auf sich. Und er beschreibt das Silicon Valley als einen der Orte mit der größten Ungleichheit der Welt. Er bringt auch wirklich beeindruckende Zahlen dazu. Die Zahl der Obdachlosen ist da um 20% gestiegen, die der Menschen unter der Armutsgrenze auf 14%, während sich, wie er schreibt, die Internet-Elite in ihren Villen verschanzt. Oder der Mythos Wohlstand für alle. Google etwa sei 7-mal so wertvoll wie General Motors, biete aber nicht einmal ein Viertel der Arbeitsplätze. Und fast die Hälfte aller Jobs in den USA würden wegen dieser digitalen Hypereffizienz bald ersatzlos verschwinden, da zitiert der amerikanische Wirtschaftsforscher. Und nehmen wir ein letztes Beispiel, das Beispiel Demokratie, hören wir ihn nochmal. Es gab den großen Optimismus, dass das Internet dem Mittleren Osten mehr Demokratie bringen würde, aber das ist gescheitert. Der arabische Frühling hat sich zu einem arabischen Albtraum gewandelt. Es gab die Hoffnung, dass die Occupy-Bewegung die Demokratie in Amerika verändern würde, aber daraus sind keine politischen Veränderungen oder Institutionen hervorgegangen. Der politische Einfluss des Internets wird jetzt viel nüchterner gesehen. Und klar ist auch, ökonomisch betrachtet, dass eine kleine Gruppe von Investoren wie Google und Twitter extrem reich geworden sind, aber dieses Geld ist nicht beim Rest von uns angekommen.
Entrepreneurs and technologists extremely rich. That money, that wealth hasn't trickled down to the rest of us.
Ja, nun hat ja aber auch jede industrielle Revolution im Prinzip so etwas wie ein zerstörerisches Potenzial in sich. Also Bestehendes wird zerstört, aber dafür gibt es neue Sachen, die entstehen, neue Werte. Was ist aus Keynes Sicht denn vielleicht die neue Qualität am digitalen Kapitalismus?
Naja, er meint, er ist halt besonders destruktiv. Er zerstört mehr, als er Neues schafft. Das ist übrigens auch eine Sorge, die er mit vielen Wissenschaftlern teilt. Und zum Beispiel, weil eben diese Internetunternehmen einen viel höheren Wert haben, auch Börsenwert haben als klassische Industrieunternehmen, aber nur einen Bruchteil der Arbeitsplätze schaffen. Oder destruktiv auch, weil sich diese Unternehmen an bestimmte Regeln nicht halten. Stichwort Datenschutz. Er beschreibt auch, das ist wirklich sehr nett zu lesen, wie diese digitale Elite tickt. Er ist ja so ein bisschen das Enfant terrible, war selbst mal Startup-Gründer im Silicon Valley. Deshalb ist er immer noch so gern gesehener Gast auf Technologie-Events, wo sich die digitale Elite auch feiert. Und er schildert dann so die eine oder andere Begegnung mit Promis dort im Silicon Valley und wie er diese Leute beschreibt. Das ist schon Verachtung pur, kann man sagen. Also Alpha-Streber des Silicon Valley, vulgär, großkotzig, einfältig und frei von jeglichem Realitätsbezug. Also das hat auch was durchaus Unterhaltendes.
Normalerweise sagt man, also ein Theaterkritiker muss nicht ein Theaterstück schreiben können, aber jemand, der sich so weit herauslehnt, der zwingt es geradezu, dass man von ihm Lösungen fordert. Gibt es welche?
Naja, er sagt, es gibt eigentlich nur eine oder hauptsächlich eine Personengruppe, die was tun kann. Und das sind mutige Politiker, die sich trauen, gegen diese Unternehmen vorzugehen. Wir hören ihn nochmal. Wir brauchen Regulierung, wir brauchen mehr Regeln gegen die Auswüchse, gegen die Monopolisierung. Aber wir können uns nicht nur auf die Regierung verlassen. Auch Unternehmen müssen untereinander kooperieren. Und jeder Einzelne muss mehr Verantwortung übernehmen. Wir müssen zum Beispiel verstehen, dass die tollen Preise und der Komfort bei Amazon eigentlich viel zu gut sind, um wahr zu sein.
Amazon, the incredible pricing on Amazon, the convenience of Amazon, it's all rather too good to be true.
Ja, dass also Amazon auch eine dunkle Seite hat, nämlich vor allem für die, die dort arbeiten. Und er fordert, das fand ich sehr interessant, in die Geschichte zurückzublicken und zu erkennen, dass diese Internetunternehmen agieren wie damals die kapitalistischen Räuberbarone der ersten industriellen Revolution. Und auch diese Revolution wurde nur produktiv, weil sie mit Gesetzen gesteuert wurde. Und das soll man auch heute wieder tun und sich das auch trauen.
Das Buch heißt Das digitale Debakel. Der Autor ist Andrew Keen. Wir haben
erschienen
ihn
bei
gehört.
Der Deutschen Verlagsanstalt. Preis, huch, das reichen wir nach auf Twitter.
Genau, wir twittern, sind damit sozusagen in der digitalen Spur des Internets gleich unterwegs. @Verali wird das machen. Okay. Folgen Sie @Verali und Sie werden alles Weitere bekommen. Vielen Dank. So, jetzt versetzen Sie sich mal bitte in das Dresden von heute. In dieser Stadt werden immer noch Bomben gefunden. Ein Bombenentschärfer ist gerade dabei, einen ziemlich großen Sprengkörper zu entschärfen. Und da gerät ein Mädchen plötzlich in die Absperrung.
Alles halt! Hier ist ein Kind! Ja, ein Kind! Sag mal, nennt ihr das Absperrung? So ein Mädchen!
Was ist mit dem Kind?
Wir werden es vorerst in einem Heim unterbringen. Leider redet die Kleine überhaupt nicht. Aber vermutlich gehört sie zu einer Gruppe von Tschetschenen, die von Schleppern nach Deutschland gebracht wurden.
Bleibt das in Deutschland?
Wahrscheinlich nicht, aber das müssen wir natürlich erst noch recherchieren.
Mit Randalierern wie Ihnen haben wir hier unsere Erfahrung.
Was denn, ich ein Randalierer?
Ich rufe den Ordnungsdienst.
Danke, Steffen. Lassen Sie mich los.
Ah!
Wer ist das denn? Gehört die zu Ihnen?
Ja, aber...
Moment.
Was ist das für ein Kind? Stehen bleiben. Ich will erstmal Ihren Ausweis sehen. Es wird Konsequenzen haben.
Das ist ein kleiner Ausschnitt aus dem Film Blindgänger, der am 26. Januar um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen sein wird. Die Geschichte entwickelt sich so, dass der überaus natürlich durch seine Berufserfahrung korrekte Staatsbürger, gespielt von Wolfgang Stumpf, mit diesem Kind insofern konfrontiert wird, als dass es ihm nicht von der Pelle rückt und er versucht, mit den Ausländerbehörden das zu regeln, aber das geht eben schief. Also korrekte Regelungen und Dienstvorschriften sind mitunter nicht hilfreich, wenn es um Menschenschicksale geht. Soweit die Geschichte, die ich nicht zu Ende erzählen will, damit ich Ihnen die Spannung nicht nehme. Die Hauptrolle wird gespielt von Mia Kasalow und sie sagte mir auf die Frage, ob sie sich bei dieser Rolle auch einfühlen konnte.
Naja, also meine Mama war auch Flüchtlingskind, ein bisschen älter, aber ich habe ja erstmal das Drehbuch gelesen, musste die Rolle erstmal verstehen ja, man muss sich in die Rolle reinversetzen und dann halt das so verstehen, wie das ist und dann damit klarkommen.
Ja, und wie bist du damit klargekommen? Also das ist ja wirklich ein anderes Kinderschicksal als das, was du hast.
Naja, ich habe mir das vorgestellt und mein Coach hat mir auch immer wieder gesagt, dass es auch die Rolle nicht zickig ist, weil sie hat ja keine Eltern, sie wurde abgeschoben und so, und dass die Rolle eigentlich ein ganz liebes, trauriges Mädchen ist, was auch ein trauriges Schicksal hat. Und ich finde traurig zu schauspielern nicht schwer.
Sagt zumindest die Hauptdarstellerin Mia Kasalow. Nun ist dieser Film ein 20.15 Uhr Film, läuft also zur besten Sendezeit und ist natürlich nicht in dem Sinne knallharte Politik, wie mir auch der Redakteur des ZDF bestätigte.
Der Film ist natürlich kein Politfilm, er bezieht sich auf ein politisches Thema und benutzt die Mittel des Fernsehfilms, der ja Science Fiction ist, Emotionen darstellen und wecken kann, um in einem Extremfall auf eine bestimmte Form von Politik hinzuweisen. In dem Fall ganz konkret, dass in diesem Wirrwarr von Kompetenzen, also auch von Entscheidungen, die gefällt werden müssen, so kommt es einem ja von außen vor, es dann auch zu sehr absurden Entscheidungen kommen kann. Beziehungsweise der Film macht auch klar, was es sozusagen für einzelne Menschen bedeutet. Von daher hat der Film schon sozusagen eine politische Komponente, aber er ist kein Politfilm. Er ist ein Film, eigentlich jetzt von Herrn Stumpf betrachtet, über einen Kriegskram, also einen Mann, der eigentlich bisher immer sozusagen sich in seinem Job vergraben hat und auch relativ unpolitisch ist. Und dann sozusagen läuft ihm so ein Mädchen zu und er merkt im Laufe der Zeit sozusagen, was dem Mädchen widerfährt, dass er sich kümmern muss, und dann wandelt er sich auch. Also er wird sozusagen von einem Kriegskram, wird dann ein mitfühlender Mensch. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Das heißt, der Film sagt damit auch, dass Leute vielleicht auch ihre Meinung ändern zu bestimmten Sachen, wenn sie sich damit mal näher befassen sollten oder wenn sie mal in so eine Situation reinkommen sollten.
Ja, also nicht vordergründig ein Politfilm, aber ich würde das nicht so unterstreichen, was Günther von Endert erzählt hat. Das ist natürlich die Oberfläche. Aber ich fragte den Regisseur Peter Kahane, der auch unter anderem die Rote Zora gedreht hat, was für ihn an diesem Film das Interessante war.
Ich hatte an diesem Stoff ganz besonders gereizt, dass das die Geschichte eines kleinen Mannes ist, die Geschichte eines Normalos, die Geschichte eines Mannes, der in einer Welt lebt, die er für fertig und perfekt hält, die erschüttert wird von einem kleinen Kind. Das heißt, der Wandel dieses Mannes, Konrad Stein, der hat mich am meisten interessiert, weil ich glaube, dass dieses Land ein bisschen Bewegung braucht, dass viele Menschen in diesem Land ein bisschen Verständnis brauchen für die Lage anderer, Empathie entwickeln müssen. Und Wolfgang Stumpf ist natürlich jemand, der eine gute Beziehung hat zu einem großen, großen Zuschauerkreis. Das sind oft auch sehr einfache Leute, das ist ein vielfältiger Zuschauerkreis. Das sind junge Leute, gebildete Leute, aber es sind auch viele dabei, er ist ein sehr populärer Schauspieler, die eben auch in einer festen Welt leben. Deswegen fand ich das ganz reizvoll, dass gerade er diese Rolle spielt. Es war ja auch seine Idee, diese Geschichte zu erzählen. Also das hat mir Spaß gemacht. Mir hat Spaß gemacht, dass ein Kleinbürger in eine Lage kommt, die so kompliziert ist, für ihn kompliziert ist, weil ein Kind ihn sozusagen da reinschubst. Das war für mich der stärkste Anreiz.
Ich empfinde die Hauptrolle des ehemaligen Bombenentschärfers gar nicht so sehr als kleinbürgerlich, sondern hier war es so, dass der Beruf Korrektnis verlangte, ansonsten wäre ein Fehler tödlich gewesen. Eine Bombe zu entschärfen bedeutet also, die Instrumente geometrisch auszurichten, den Ablauf so korrekt zu halten, sich an Regeln zu halten und so weiter und so fort. Und nun wird er aber tatsächlich im Gorbatschowschen Sinne konfrontiert. Wer auf das Leben nicht reagiert, gerät in Bedrängnis. Das ist ja, glaube ich, die Originalübersetzung. Aber das will ich gar nicht erzählen, sondern diese Korrektnis stößt an Grenzen da, wo Menschen im Spiel sind. Mit Maschinen kann man korrekt sein. Inwieweit ist denn jenseits dieses Stoffes für Sie die Abstraktionsebene vielleicht dann doch wichtiger gewesen? Also ohne, dass man das jetzt metaphorisch überlastet, aber diese Metaebene, wie wichtig war die Ihnen?
Natürlich ist diese Metaebene ganz wichtig. Also das ist ja schön, wenn man einen Stoff hat, der auf verschiedenen Ebenen spielt, auf einer konkreten, einer familiären, auf einer persönlichen und auf einer höheren Ebene. Das war uns bewusst, bevor wir auch nur ahnen konnten, dass es sowas wie Pegida gibt oder dass es sowas Schreckliches gibt, wie in Paris passiert ist. Aber es sind andere Sachen in den vielen Jahren vorher passiert in Deutschland, die es für mich in meinen Augen sinnvoll erscheinen ließen, so eine Geschichte zu erzählen, eine Geschichte von Wandlung, eine Geschichte von Irritation, eine Geschichte von sich einbringen. Da lernt einer, dass es nicht reicht, dass man Staatsbürger ist, sondern dass man sich um den Staat, in dem man lebt, also auch um seine Angestellten, seine Beamten, um seine Gesetze, was auch immer, kümmern muss. Also es sind keine festen Blöcke, sondern alles ist in Bewegung. Und das ist schon der Reiz. Also wir wollten tatsächlich auf der, nicht nur auf der privaten Ebene deutlich sein.
Und jetzt kommt noch Wolfgang Stumpf hinzu als Darsteller, der auch eine Biografie hat, nämlich der bekannt ist dafür, dass er in Dresden Kabarett gespielt hat, der seine Ostsozialisierung auch mit hineinträgt in die eine oder andere Rolle. Man sieht Dresden und man denkt sofort Pegida. Und das war auch eine Frage, die ich Wolfgang Stumpf stellen konnte, aber zunächst, wie sein Titel Blindgänger zu verstehen ist, weil ich sehe ihn mehr als nur das Bombenentschärfen konkret am Ort, am Fundort einer Bombe.
Das Wort Blindgänger für den als solches, das ist ja nicht der rein physikalische Blindgänger, sondern es ist ja die Zeit als Blindgänger, die Ehe als Blindgänger, der Mann als Blindgänger, das Problem mit dem Kind umzugehen, gleich welcher Nationalität es ist oder mit welchen Sorgen und Nöten ein Mensch als solcher und in dem Fall ein kleiner neben einem ist und der gebraucht wird, wie geht man damit um, wenn seine Ordnung dadurch durcheinanderkommt. Das sind so viele Symbole. Dinge, die hinter dem Wort Blindgänger stecken. Und es steckt natürlich auch dahinter die Aufgabe von uns Machern eigentlich, und damit meine ich Autoren und Regisseure und mich, auf etwas aufmerksam zu machen, was man schon spürt, was eigentlich mit uns geschieht in dieser Zeit, mit dieser, was auf unser Leben, auf unsere Haltung, auf unsere Moral, auf unsere Solidarität, auf unsere Sensibilität Einwirkung hat, ob das Finanzkrise ist, Arbeitslosigkeit, das Erkennen, dass wir ja nicht nur eine blühende Landschaft geworden sind, werden wollen sollten und verkündet bekommen haben, als das gemeinsame Deutschland, dass der ostdeutsche Teil nun eine blühende Landschaft wird, sondern dass wir ein Teil eines Einwanderlandes werden, was man uns eigentlich auch verschwiegen hat, wie so viele Dinge von denen, die gewählt worden sind, eigentlich gedacht wird, naja, das müsst ihr ja noch nicht wissen, das machen wir ja, ihr habt uns ja gewählt, lasst uns noch machen, sondern dass man auch wirklich sensibel ist in die Stimmung, in die Meinung, in das Gebrauchtsein der Meinung und des Rückenhalts derjenigen, über die man entscheidet, wenn man Dinge entscheidet, in ihr eigen ganz persönliches Leben Beeinflussung haben. So hat jeder seine Verantwortung und ich hatten eben dann auch die Verantwortung zu überlegen, was wir so spüren zu dem Problem der Feinfühligkeit untereinander, unter uns, mit Nachbarn, mit Freunden, ehemaligen Kollegen und jetzigen Kollegen, mit Menschen, die uns fremd sind, die in ihren Ansichten, in ihrer Nation, in ihrer Religion fremd sind, wie sensibel, wie des Andersdenkenden und des Andersfühlenden sind wir denn noch geneigt zu tolerieren, dass das ein Problem langsam ist, haben wir versucht, in der Problematik eben auch deutlich zu machen, dass jeder eben das Unterschiedlichste seiner Haltung und seine Erfahrung daraus nehmen kann. Und das war eigentlich immer der Sinn der Filme, wo ich meinen Einfluss habe, von den 12 Figuren da, die es da schon mindestens namentlich mit ST gibt.
Weiterer Blindgänger, ich weiß nicht, ob Sie den bei den Dreharbeiten schon gespürt haben, ist ja, was sich mit Dresden verbindet, die Bewegung der patriotischen Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes.
Das habe ich ja eigentlich in den vorher Gesagten eigentlich schon in der Sensibilität dieses Themas mit einfließen lassen. Das ist ja kein anderes Thema neben dem Film und dem von mir Gesagten.
Nee, das meine ich nicht, aber das ist ja eine konkrete Geschichte, die sich jetzt auch mit der Stadt Dresden verbindet. Insofern kommt Ihr Film ja auch, glaube ich, zur richtigen Zeit, auch da zu sensibilisieren.
Ja, ich glaube, der Film ist ein Diskussionsbeitrag in seiner gesamten Breite von Menschlichkeit und nicht nur mit dem Thema dieser Abkürzung dieser Organisation. Es ist schon genug mediale Aufmerksamkeit von den Medien, ob Print oder TV, geleistet worden. Natürlich wünschte ich es mir nicht und hatte es nicht geahnt, dass es eine solche Aktualität geben wird zu diesem Thema und dass das nur ein Beitrag, eine Sichtweise sein kann, so wie, sagen wir mal, diejenigen, die 35.000, die an der Frauenkirche waren, waren in vielen Dingen, es war ja nicht die Regierung unten und auf dem Podium war das Volk, sondern es war ja eigentlich der Bürger Dresden, 35.000 Leute mit unterschiedlichen Empfindungen, warum sie dorthin gegangen sind. Die einen sind gegangen, weil sie mit bestimmten Dingen der anderen Gruppe nicht zufrieden waren. Andere sind gegangen, weil sie ein Gesicht von Dresden zeigen wollten, was es auch gibt. Die anderen wollten eigentlich die Gewissheit haben, dass diejenigen, die es beeinflussen können, auf die unterschiedlichen Meinungen, sowohl bei den auf der einen Seite, schon falsch, diese Trennung ist, das gibt nicht die Guten und die Schlechten. Es sind viele Dinge, die es ineinander verzahnt, wo eine bestimmte Unsicherheit unter den Menschen ist, unter den Wählern ist und ein Vertrauensverlust ist zur Entscheidung. Und das kann ohne weiteres sein, dass es diesen und jenen gibt, der auf beiden läuft. Bloß man muss sich immer wissen, welche Fahne, symbolisch meine ich, schmückt mich, wo ich drin bin. Wo bringe ich mich mehr ein, um deutlich zu machen, wo ich stehe und in welcher Stadt, in welchem Land ich lebe. Also das war auf der einen Seite zu erahnen, dass das immer mehr ein Problem insgesamt für uns wird. Ich meine auch das breite Problem von Menschlichkeit, Solidarität und Empfindsamkeit und Sensibilität zueinander, sowohl der Legislative und der Administrative, aber auch den Menschen untereinander, denen, die im ersten Stock und die im Erdgeschoss wohnen. Und natürlich dieses Problem, dass uns diese Stadt, dieses Land, dieses Europa, diese Welt nicht allein gehört. Wir sind alle nur zeitlich begrenzte Gäste und diese Anfangsgedanken, die scheinbar plakativ waren, mal von diesem europäischen Haus, wo alle Türen offen sind und keiner einen Schlüssel hat und trotzdem jeder seine Wohnung einrichten kann, wie er will, ist ja sehr schön, aber man muss dann aber auch alles so tun, dass das so wird und dass das kompliziert sein wird. Das haben wir Ostdeutschen schon rein wirtschaftlich an der Rat der gegenseitigen Wirtschaftshilfe, hieß es damals, so eine Art und Weise wenigstens einer Verknüpfung von vielen Ländern wirtschaftlich zu sehen, um sozial gleich zu kommen. In einer ähnlichen Schwierigkeit sind wir jetzt auch, aber global auch in einer strategischen, politischen, sozialen Gemeinschaft. Ja. Und da muss man wirklich mit den Schwierigkeiten und mit den Dingen, die entschieden werden, doch mit dem Mitdenken derjenigen, die es betrifft, rechnen. Und man muss denjenigen das auch erklären. Auch ein Lehrer erfüllt sein Klassenziel nicht, wenn er über die Köpfe der Schüler redet.
Aber lassen Sie mich ganz kurz noch die wahrscheinlich vom ZDF ursprüngliche Absicht kurz anklingen. Also was heißt kurz? Da schwingt ja Geschichte mit in diesem Film. Sie spielen ja nicht umsonst einen Bombenentschärfer. Und man kriegt sofort die Klammer. Vor 70 Jahren, große Angriff der angloamerikanischen Bomber. Jahre, genau, ne? Genau, 70 Jahre. Sie sind ein Kind der Stadt. Mhm. Sie sind zwar nach dem Krieg kurz geboren, haben dieses grausame Erlebnis nicht mitmachen müssen. Aber inwieweit war Ihnen das wichtig, diese Klammer dann doch irgendwie zu spüren in diesem Film?
Ich glaube, mit allen Dingen, mit Fehlern, die man gemacht hat, damit ist ja schon das Wort Vergangenheit im Allgemeinen, auf jede Ebene, die dieses Land beeinflusst, man kann das nicht sagen, das war, wir analysieren es nicht, es ist weg, erledigt, auf zu neuen Ufern. Ist diese Symbolik, dass wir jetzt in einer Zeit, wo alle ihr Betongeld vergraben, ob Privatpersonen oder Unternehmen, wird ja halb Deutschland umgebuddelt wird und man findet immer mehr Bomben als vielleicht vor 10 Jahren, ob das in Berlin-Oranienburg ist oder ob das in München war oder ob das in Bremen war oder Hamburg war. So ist in Dresden natürlich, wo die Bombardierung so aggressiv und so quantitativ groß war, natürlich ein immenser Fundzuwachs jetzt in letzter Zeit auch gewesen. und bringt einen immer wieder auf dieses Bild, auf diese Metapher. Das ist nicht zudeckbar, was mal war. Also die Schuld, das Ereignis, der Schmerz, diese Unsinnigkeit, ne? Das ist auch so eine Symbolik für, dass man sich dem besinnen muss, woraus man lernen muss. Auch vielleicht aus einem falschen Umgang mit Kollegen, mit Freunden, mit dem Nachbarn oder dort, wo man etwas zu entscheiden hat, klar, gleich auf welcher Ebene. Die Geschichte, und das ist nicht zu löschen, das bleibt, auch Fehler bleiben. Und wenn man die ignoriert in der Erkenntnis und sich dazu nicht bekennt, es lässt sich ganz schwer verbuddelt lassen, wie eine Bombe.
Der Bombenentschärfer Conny Stein in dem Film Blindgänger, zu sehen am 26. Januar 20.15 Uhr im Zweiten Deutschen Fernsehen. Wolfgang Stumpf spielt die Hauptrolle und er ist der Co-Produzent.
Radio 1.
Und damit herzlich willkommen zum Podcast Bonustrack. Der besteht heute aus den Outtakes, aus den Interviews zu dem Fernsehfilm Blindgänger.
Also mein Name ist Günther van Endert. Ich bin Redaktionsleiter im ZDF Fernsehspiel. Also ich leite eine Redaktion. Wir machen Filme für den Fernsehfilm der Woche am Montag. Und ich koordiniere auch den Samstagskrimi. Da lief gerade Kommissarin Heller und da wird jetzt laufen Helen Dorn. Und ich war der betreuende Redakteur des Filmes Blindgänger.
Was hat ein Redakteur konkret für eine Aufgabe an einem Stoff, der ja doch, man kriegt ja erstmal mit, 70 Jahre nach Dresden spielt, nach der Bombennacht, und aber die Wurzeln in diesem Film gar nicht so sehr in der Vergangenheit sucht, sondern tatsächlich in der gegenwärtigen Asylpolitik der Bundesregierung?
Also zum einen hatte ich einen besonderen Bezug, jetzt wieder auf mich persönlich bezogen, weil ich damals den großen Zweiteiler gemacht habe zu Dresden. So, ich hatte also einen Bezug. Stefan Kollitz als Autor, genau. Großer Erfolg damals. Und ich hatte auch mehrere Filme mit Wolfgang Stumpf gemacht. Also das heißt, wir kannten uns schon. Die Idee war, nachdem Wolfgang Stumpf als Stubbe aufgehört hat im ZDF, mit ihm sozusagen weiterzuarbeiten. Das war eine Idee. Die Idee zu dem Film wurde dann von dem Produzenten und von Herrn Stumpf an uns herangetragen. Es ging einfach darum, einen Film zu machen mit Wolfgang Stumpf über das Thema Migration. Das war der Ausgangspunkt. Und ein Gedanke war auch sehr früh, ihn mit einem Flüchtlingsmädchen zu konfrontieren. Wie gesagt, aus zwei Gründen. Zum einen, um mit Herrn Stumpf weiterzuarbeiten und zum anderen auch nicht, um einen Politfilm zu machen, sondern sich aber schon auf ein politisch aktuelles Thema zu beziehen. Das waren Gründe, die man hatte am Anfang, als wir mit dem Film anfingen.
Nun ist der Film ja auch, weil Wolfgang Stumpf ja doch irgendwie verwachsen ist mit der Stadt Dresden, auch mit seinem leichten sächsischen, was immer noch so durchschimmert, angesiedelt im Osten der Republik, also dann tatsächlich in Dresden. Das weitet sich, weil die Geschichte auch in Berlin weiterspielt. Aber wie wichtig ist es für das ZDF, immer wieder auch so eine Stoffe im Osten anzusiedeln?
Ja, sehr wichtig. Also was soll ich da sagen? Sehr wichtig. Also wir machen das ja. Also es gibt viele, viele Fernsehfilme, die auch im Osten spielen, neuen Bundesländern spielen. Wir haben gerade angefangen, auch die Frage so zu beantworten, wir haben gerade angefangen mit einer Krimireihe, die in Dresden spielt. Also Wallensteins heißt die. Die kommt jetzt auch, wird im Laufe des Jahres auch gesendet.
Aber nochmal, weil dieser Blick gen Osten für mich insofern spannend ist, weil als der Film wahrscheinlich geplant wurde, gab es die patriotischen Europäer, die sich gegen die Islamisierung positionieren, noch nicht. Aber dennoch, inwieweit war das wichtig, dass die Geschichte überhaupt irgendwo lokalisierbar ist? Korrekte Leute gibt es immer, die dann auch sehr gesetzestreu sein wollen und dann plötzlich mit dem Leben konfrontiert werden.
Also wie gesagt, nochmal, Pegida gab es davor nicht. Und man hat also auch, wir haben auch sozusagen nicht Dresden politisch betrachtet davor. Das war nicht der Punkt. Der Ausgangspunkt war wahrscheinlich, dass Wolfgang Stumpf ein Bombenentschärfer sein wollte und das auf eine Art und Weise mich selber verblüfft hat. Es wahnsinnig viele sozusagen Blindgänger gibt, die da in Dresden noch rumliegen. Also ich habe das nicht geglaubt. Ich bin dann in diese Halle reingekommen, die man auch in dem Film sieht. Und da liegen sozusagen hunderte von Bomben, die im Prinzip nicht explodieren. kritisiert worden sind. Das heißt, eigentlich war der Anknüpfungspunkt zum einen, dass Wolfgang Stumpf ein Dresdner ist, dass er nach Dresden zurück wollte. So, das ist das eine. Stumpf hat ja in Hamburg gespielt. Und das andere war, dass in der Tat sozusagen diese Bombenentschärfung dort sozusagen einen Sinn macht. Wir haben nicht an Peking da gedacht oder solche Sachen. Wir haben also nicht daran gedacht, dass sozusagen der Osten politisch anders tickt als der Westen. Das waren alles keine Sachen. Und als wir den Film geplant haben, das ist keine, es wird über ein Jahr her, da gab es das auch noch nicht. Aber wie gesagt, Wolfgang Stumpf in Dresden, ja, und dann, dass man sozusagen, wenn man sagt Bombenentschärfung, dann hat es natürlich einen Sinn, es in Dresden zu machen. Aufgrund des Angriffs, der damals war, 45, den wir ja schon mal in einem dicken Zweiteil im ZDF hatten, vor, keine Ahnung, vor 10 Jahren oder so.
Inwieweit ist der Film, Sie haben die Geschichte kurz angerissen, aber dennoch eher so ein Plädoyer für Incorrectness, also dass man manchmal doch aufs Leben reagieren muss und dass Gesetze, Regeln, Normen sich gegen Menschen wenden können.
Ja, schon. Das ist also schon, ja, in der Frage liegt schon die Antwort. Aber nicht ganz, weil bis zum Schluss versucht er ja auch, die Hauptperson Regeln zu befolgen. Nicht? Also das Kind ist am Schluss in einem Heim und dann sagt er trotzdem, es gibt nur die Möglichkeit, dass wir versuchen, auf dem rechtlich korrekten Wege etwas für dich zu tun, sodass du in Deutschland bleiben kannst. Das heißt, es ist nicht nur, das ist, finde ich, auch das Gute an dem Film, dass er nicht einfach, ich sag mal, in einem anarchischen Überschwang alle Regeln zur Seite fegt und sagt, das braucht man nicht, sondern dass er schon versucht, immer wieder auch eine Verbindung herzustellen, sozusagen zwischen dem Einzelschicksal und dem Befolgen der Regeln, wie sie nun mal da sind. Das ist schon eine Stärke und das wollten wir auch.
Ja, und auch aber es ist
den ganzen Film verraten sozusagen, aber es läuft ja darauf hinaus, dass man im Prinzip auch mit rechtlichen Mitteln was erreichen kann.
Aber es gibt noch einen weiteren Menschen, der sich sehr korrekt verhält. Das ist der in der Ausländerbehörde sitzt. Ja. Und er wirkt natürlich sehr unsympathisch. Und letzten Endes ist die Botschaft des Films schon, dass man auch mal ein bisschen großzügiger denken sollte, um Menschlichkeit zuzulassen.
Sie müssen zuspitzen. Es gibt, der Film zeigt auch, deutet auch an sozusagen die Schwierigkeit der Problematik. Aber natürlich sozusagen spitzt er auch zu in eine bestimmte Richtung. Der Mensch dort in der Ausländerbehörde, der so hyperkorrekt sein will, es gibt eine Stelle im Film, in dem man irgendwie andeutet, warum er so ist, weil er sagt, er sei in der Vergangenheit ein paar Mal nicht so gewesen und da sei er sozusagen über auf die Schnauze gefallen und deswegen, daraus würde er lernen, er würde das nicht nochmal riskieren, deswegen würde er sich so verhalten dem Kind gegenüber, wie er es jetzt tut, also muss man schon sagen, ja. Aber klar, natürlich, der Film nutzt das Privileg von einem Film, sozusagen eine klare emotionale Botschaft, eine Aussage zu machen. Das ist ja auch der Witz von so einem Film. Sonst würde man sozusagen einen Dokumentarfilm machen und differenziert die Positionen gegeneinander aufwägen. Ein Film sozusagen hat schon eine klare Aussage, auch im emotionalen Sinn. Mhm. Und das macht der Film auch. Aber wie ich finde, es ist ja auch recherchiert übrigens vom Produzenten, vom Autor. Das ist nochmal, das ist nicht platt, anarchisch, einfach sich über alles hinweggesetzt, was da sozusagen ist, nach dem Motto Humanität um jeden Preis, sondern man versucht schon, die Bedingungen darzustellen.
Blindgänger heißt ja nicht nur der Film, weil er am Anfang zeigt, wie Bomben entschärft werden, sondern man kann es durchaus vielleicht doppeldeutig oder metaphorisch sehen, weil Politik manchmal dann eben hochgeht, wie man ja jetzt sieht. Das war damals nicht geplant, aber wenn Politik nicht handelt, kann sich das zuspitzen und hochgehen und man braucht dann doch Leute, die entschärfen. Und ist das zu viel von mir hineininterpretiert?
Nein, das ist genau die Frage. Wir haben lange überlegt, wie wir den Titel, was der Titel sein soll. Und dann kam der Titel kam von Herrn Stumpf, Blindgänger. Und dann haben wir ihn als Metapher so gelassen. Weil er ist am Anfang, also Blindgänger, praktisch im Sinne so ein bisschen ein abwertender Begriff. Und er ist das am Anfang. Und der Film sagt auch, dass es ein Blindgängertum gibt, zum Teil, wie man auch mit solchen, ich sag mal, asylsuchenden Menschen oder Menschen, die keinen deutschen Pass haben und in Deutschland leben, umgeht. Das ist schon klar, natürlich, das sagt der Titel schon.
Mein Name ist Peter Kahane. Ich bin Regisseur und auch Autor von Spielfilmen, Fernsehfilmen und dergleichen.
Wie arbeiten Sie als Regisseur? Das ist ja ein Fernsehfilm, aber er hat das Tempo, sage ich mal, eines Kinofilms. Denken Sie da an die Zielgruppe, die ja beim ZDF etwas höher ist, also im Alter, oder gehen Sie da ganz neutral mit Ihrem eigenen ästhetischen Verständnis ran?
Ich denke gar nicht so sehr an die Zielgruppe. Also ich meine, es ist schön, wenn man ahnt, wen Wolfgang Stumpf als Zuschauer mitbringt. Da sind mehr junge Leute dabei, als man immer vermutet. Da sind übrigens auch viel mehr Leute aus dem Westen dabei, als aus dem Osten. Weil man immer denkt, das ist ein Schauspieler aus dem Osten, der nur seine Fans im Osten hat. Überhaupt nicht. Also der Anteil ist mindestens genauso groß im Westen. In den westlichen Bundesländern, sagen wir mal korrekt. Ja, ästhetisch geht man natürlich nach den eigenen Erfahrungen vor und nach dem, was der Stoff verlangt. Ja, also man überspringt nie seine eigenen Erzähltraditionen oder sehr selten. Das habe ich bewusst hier nicht gemacht. Ich habe auch keine künstliche Beschleunigung reingebracht in den Film, sondern ich habe versucht, so zu erzählen, dass man den Werdegang dieser beiden Figuren deutlich erkennen kann, dass genug Raum ist, den beiden zuzuschauen, ja. Und das ist ein großer, für mich ist das eigentlich die Hauptarbeit, die ich habe. Wir haben nicht versucht, durch wilde Kamerabewegung nach einer jüngeren Zielgruppe zu greifen. Ich glaube, das ist eigentlich weder sinnvoll noch.
Aber Sie sind schon modern in der Erzählweise, also die Kamera ist nicht immer auf dem Stativ, sie ist mal auch aus der Hand und am Anfang werden zwei parallele Stränge miteinander doch sehr schnell kombiniert, zwei Erzählstränge und es ist Dramatik am Anfang, man muss den Zuschauer erstmal in den ersten Sekunden natürlich bekommen, also sind so ganz normale Tricks, um Aufmerksamkeit zu bekommen, aber dann entschleunigt sich der Film, dann wird er in mehr erzählerischen Tönen geführt. Aber wie gesagt, 88 Minuten, das ist Kino-Spielfilmlänge und dieser Film wird nicht durch Werbung unterbrochen. Er läuft im ZDF ganz ruhig und an ziemlich prominenter Stelle. Sie haben also auch alle Technik zur Verfügung, die Spielfilmregisseure haben. Aber Sie haben sich eben tatsächlich dann doch entschieden, dass man ihn auserzählt richtig Zeit gibt. Warum?
Weil die Figuren es möglich machen, weil der Akzent der Erzählung bei der Wandlung der Figuren liegt, also vor allen Dingen der Hauptfigur. Die Kleine ist ja, das sagt er selber irgendwann, das war sozusagen seine 300. Bombe im Leben. Ja, die hat ihn verändert. Und diesen Weg der Veränderung, das ist im Grunde der Kern der Geschichte, den ich erzählen will. Wie verändert sich ein Mann? Und da muss man zugucken können. Und Sie haben es richtig gesagt, wir haben einen schnellen und starken Anfang gestaltet, aber kommen dann immer mehr zu den inneren Zuständen der Figuren und zu den Konflikten, zu der Entwicklung. Und deswegen ist dieses Erzähltempo und auch diese Erzählart gewählt.
Egon Günther, ein Kollege von Ihnen, von der DEFA seinerzeit, hat experimentiert mit Fernsehfilmästhetik und Kinofilmästhetik und ist dann irgendwann mal zu der Erkenntnis gekommen, das ist Quatsch, man kann auch fürs Fernsehen groß kinomäßig erzählen. Wie tasten Sie sich eigentlich an so einen Stoff heran? Probieren Sie das aus zum Beispiel, indem Sie auch kleine Muster anderen Menschen vorführen oder ist das reine Intuition bei Ihnen?
Das ist nicht so, dass ich irgendwas ausprobiere. Dafür ist gar keine Zeit, also im Drehprozess etwas auszuprobieren, sondern man hat Probezeiten vorher. Da kann man mit den Schauspielern Probeaufnahmen machen und sehen, ob es funktioniert oder nicht. Man kann sich die Räume, in denen es spielt, angucken. Aber wenn dann einmal der Dreh begonnen hat, dann ist das gar nicht aufzuhalten. Und da ist kaum Zeit, etwas in Frage zu stellen. Man guckt sich die Muster an, man guckt sie sich manchmal auch mit jemand zusammen an. Natürlich ist der Redakteur, der Produzent, alle gucken sich die Muster an und man diskutiert das natürlich. Und dann kann man natürlich nachregeln, aber man kann nicht im Verlauf dann ganz neue Konzepte aufstellen. Das ist nicht üblich. Also insofern zehrt man von den Gegebenheiten des Stoffes und von den eigenen Erfahrungen und von den eigenen Vorstellungen. Da Sie Fernsehen und Kino ansprechen, das sind zwei Linien, die zusammenwachsen. Die Fernseher werden immer besser und größer, die haben sozusagen die Qualität von einer großen Kinovorstellung. Ja. Früher waren kleine Fernsehschirme da, schwarz-weiß, grob aufgelöst nur. Da musste man ein bisschen anders erzählen, weil Landschaftsaufnahmen kaum zu erkennen waren vernünftig. Man konzentrierte sich sehr auf die Porträts in der Hoffnung, dass man in den Gesichtern lesen konnte oder eben auf halbnah, halbtotal und so weiter. Nicht so sehr auf die Kontraste. Die Kameras waren schwer, man hat also da auch Einschränkungen gehabt. Inzwischen gilt eigentlich für beide Seiten, Kino und Fernsehen, Es gibt wunderbare, viele, viele Möglichkeiten. Die Frage ist immer, was will man benutzen und warum? Ist alles sinnvoll? Ist es immer sinnvoll, alle Karten zu ziehen und alles zu benutzen oder jeden neuen Effekt einzusetzen oder nicht? Das ist dann immer die Frage, die man sich stellen muss. Ne? Also wir haben uns entschieden, dass wir einen Film machen, der im Grunde für mich, weil ich früher Kinofilme gemacht habe, doch in dieser Tradition steht.
Ich habe es nicht gesehen. Auf welchem Material drehen Sie?
Wir drehen jetzt mit Arri-Kameras, das ist digital.
Früher hat man immer gesagt, also man sieht und man hat es auch gesehen, immer den Unterschied zwischen Zelluloid und der elektronischen Aufzeichnung. Gibt es da bei Ihnen irgendwie dann doch so etwas wie, dass man sagt, hier legen wir nochmal irgendwie so ein Unschärfe-Ding drüber, damit das alles nicht so aussieht wie in der Tagesschau?
Ja, natürlich. Also inzwischen ist der Unterschied zwischen dem digitalen Aufnahmeverfahren und dem Zelluloid-Aufnahmeverfahren tatsächlich marginal, wenn man es so will. Also man muss etwas dafür machen, man muss die richtigen Kameras aussuchen. Das sind nicht alle. Es sind schon gar nicht die Reportagekameras, mit denen die Nachrichten aufgenommen werden. Es sind relativ teure Kameras und da gibt es sehr viele Möglichkeiten, sie so einzurichten, dass man einen ähnlichen Effekt hat wie beim Kino. In der Tat ist man dann sehr dicht dran an dem, was Kino früher gemacht hat, also was das klassische Aufnahmeverfahren geleistet hat. Es gibt noch ein paar Unterschiede und die Kameraleute, die geübt sind, die sehen das auch, ich sehe das manchmal. Aber es ist schon unheimlich gut geworden und man genießt auch die Vorzüge der digitalen Aufnahmetechnik. Also man kann am Set gleich sehen, was hat man gemacht, wie sieht das aus, ist es geglückt, müssen wir es wiederholen oder nicht. Ja?
Inwieweit spielt auch noch die Farbkorrektur eine Rolle anschließend in der Postproduktion?
Farbkorrektur und überhaupt die Postproduktion spielt eine ganz große Rolle. Da zeigt sich dann eben auch, was die Kameraleute können oder wie die Konzepte sind. Da ist sehr viel möglich, viel mehr als früher, das ist schon klar. Und das ist auch eine wunderbare Möglichkeit, am Ende nochmal im wörtlichen Sinn Farbe reinzugeben oder Farbe rauszunehmen.
Wichtig bei aller Technik ist natürlich die Besetzung. Der Cast, wie man heute dazu sagt, muss stimmen und meist wird er auch von bestimmten Firmen vorgeschlagen. Also zumindest in Hollywood ist das so. Da haben Regisseure kaum noch Einfluss darauf, wen sie vor die Kamera bekommen. Das ist in Deutschland zum Glück nicht ganz so streng. Wie haben Sie die Hauptdarstellerin gefunden?
Also wir haben, wie die meisten Filmproduktionen, Fernseh oder Kino, ein Castingbüro gebeten, uns Vorschläge zu machen. Die wiederum haben dann mit Agenturen geredet und die haben uns dann Material geschickt von Kindern. Es geht ja hauptsächlich um die Besetzung der Kinderrolle. Und das ist inzwischen schon in Deutschland auch ein ganz normaler Vorgang, den ich so erstmal ganz gut finde. Und an dem nehmen mehrere Leute teil. Das ist auch völlig normal. Also es entscheidet nicht allein der Regisseur, sondern es ist eine Abstimmung zwischen Regie, Produktion, Redaktion. Das ist klar. Und im Grunde hat jeder ein Vetorecht, also und ein Vorschlagsrecht, ja. Wir haben Mia Casalo tatsächlich erst mit einigen Hindernissen gefunden. Wir hatten eine Vorauswahl getroffen, da war sie noch gar nicht dabei. Da waren viele ganz tolle Mädchen da für diese Rolle. Die haben uns gut gefallen. Wir hatten uns dann schon halbwegs auf eine Besetzung festgelegt. Aber dann gab es Widerspruch, wie schon gesagt, Veto. Und ich dachte auch, wir sind noch nicht ganz am Ende. Und dann haben wir nochmal im Nachschlag durchgeguckt, was die Agenturen, die Kinderagenturen sozusagen so zu bieten hatten. Und dann fiel mir dieses eine Gesicht nochmal auf und dachte, die müssten wir vielleicht nochmal probieren. Und es war ein Glücksgriff. Also Mia Casalo ist ein hochbegabtes Kind. Sie ist intelligent, sie hat Spaß an der Arbeit, sie ist sehr lebhaft, sie verkörpert perfekt diesen Typ Kind, den wir da darstellen wollen. Und sie war auch für alle, die mit am Set waren, eine große Freude.
Wussten Sie, dass sie schon Berlinale Erfahrung hat?
Ja, ich wusste dann natürlich, nachdem wir sie besetzt haben, dass sie schon eine Menge gearbeitet hat und dass sie Erfahrung hat, ja.
Stellst du dich mal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du eigentlich?
Ja, ich bin Mia und bald 12 Jahre alt und ja, also ich spiele bei Blindgänger mit und ja, Schauspieler oft so.
Aber du bist doch Schülerin.
Ja, aber man kann ja neben der Schule auch schauspielern.
Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Also zu dieser Rolle jetzt nicht, sondern wie bist du überhaupt zum Schauspielern gekommen?
Also ich war erstmal bei der Theater AG in der Schule. Und die haben gesagt, dass ich sehr begabt bin. Ich könnte ja, wenn ich es möchte, mich mal bei so einer Agentur anmelden. Und dann hatte ich das gemacht und dann kam mein erster Film. Und dann fand ich das ganz toll. Und dann habe ich so damit weitergemacht.
Nun siehst du dich im Fernsehen, auf der Leinwand, spielst. Das ist ja eigentlich Illusion, ne? Man spielt ja anderen Leuten was vor. Oder spielst du dich selbst? Wie ist das immer?
Naja, also ich sehe mich schon manchmal im Fernsehen. Letztens habe ich mich gesehen bei der Turm. Und also, ja, Schauspielern ist ja was vorspielen, aber...
Ist das für dich etwas, was normal ist? Oder also auch im Alltag spielst du gern mal was vor anderen Menschen? Oder ist das jetzt wirklich nur auf so eine Ereignisse beschränkt wie Filmproduktion?
Ich spiele manchmal Geige vor, aber manchmal mache ich noch was mit Theater. Nee, ich spiele manchmal meiner kleinen Schwester was vor, wenn ich es reinlegen muss. Aber
vielleicht noch, was deine Perspektive anbelangt, das ist schon sehr gut gespielt, muss ich dir das Kompliment machen. Also man könnte vermuten, dass du denkst, Schauspielerin zu werden. Ist das ein Beruf für dich?
Ja, also ich möchte es auf jeden Fall weiterhin machen. Vielleicht auch noch nebenbei was anderes studieren, aber Schauspielern auf jeden Fall weiterhin machen.
Was reizt dich daran?
Keine Ahnung. Weil ich mag es einfach, neue Leute kennenzulernen und auch, das macht einfach irgendwie Spaß, wenn man auch das Drehbuch lesen soll und dann halt jeden Tag am Set ist und einfach zu Schauspielern es macht.
Vor allen Dingen, wenn man es kann, so wie du. Nochmal Kompliment, Dankeschön.
Danke.
Wenn ich jetzt einen Satz sage, wüsste jeder, wer ich bin. Man wird schon im Klang der Farbe meiner Stimme hören. Also ich bin Wolfgang Stumpf von Beruf. Müsste ich mindestens 4 oder 5 Berufe, davon 2 Studierte aufzählen oder 3 Studierte. Ich bin Menschendarsteller, Kabarettist, denkender Schauspieler.
Und man muss es erwähnen, Co-Produzent des Films Blindgänger. Was hat ein Co-Produzent oder was haben Sie genau getan?
Na, ich würde die Bezeichnung jetzt nicht so hochhängen, weil es auf der anderen Seite wieder tief gehangen wird. Ich tue das Gleiche, was ich bei allen Filmen gemacht habe, die einen ST haben oder wo ich eine Hauptrolle habe. Ich bringe mich ein, ich bringe die Idee, ich arbeite mit am Plot, ich arbeite am Exposé, an der Drehbuchfassung, ich fühle mich wie ein Produzent, ich helfe mit Besetzen, ich suche Leute raus, überzeuge sie, dass sie mitspielen, ich bin beim Schnitt dabei, ich präsentiere den Film, ich muss jetzt vor ihnen sitzen und diesen Film mit besprechen. Das ist meine Haltung, dass ich nicht mit mir machen lasse, sondern ich will mitmachen und dass das, was ich eigentlich mache, immer auch ein Teil meiner Moral und meiner Ansichten ist und da ist es selbstverständlich, dass ich mich, wie gesagt, als ein politisch und emotional sensibler Schauspieler und Kabarettist bin, will ich nicht bloß vom Blatt spielen, was andere denken, sondern was ich fühle, will ich spielen und was ich denke und was ich sage.
Da stellt sich zwangsläufig die Frage, wie
das
viel...
Das ist eigentlich auch Produzentenarbeit, wenn ich das Geldliche noch mit reinnehmen würde. Ne? Aber das habe ich nie gemacht, weil man damit abhängig wird. Da kriegt man eine Schere im Kopf. Wen wollen wir besetzen? Wie viele Zusatzkameras und welche Kräne und welche Drohne brauchen wir? Das habe ich Gott sei Dank immer vermieden, mir den Titel aufdrängen zu lassen oder mich da zu verführen zu lassen, nur auch noch den Löwen zu spielen. Weil dann konnte ich meine Forderungen und Wünsche eben doch erstmal objektiv anbringen und dann die Zugeständnisse und nicht schon die Einschränkung. Ja, und da ich so arbeite und hier ein Stoff mit Simone Kollmorgen als Autorin schon vor 3 Jahren oder waren es 4 Jahre angestoßen habe und mich für diese Idee und den Stoff verantwortlich fühlte, Peter Kahane dann überzeugt habe, in seinem kahanischen Stumpfsinn, wir sind ja sehr in unserer künstlerischen Arbeit und Moral doch verbunden, daraus den Film zu machen, der jetzt geworden ist und auch die Regie für diesen Film zu übernehmen, gehört sich eigentlich anstandshalber, das auch mal zu benennen. Und da hat man mir den Titel dann drunter gegeben, weil ich ja eigentlich immer so arbeite wie ein Produzent. Also kann man mich jedes Mal als Co-Produzent bezeichnen. Es ist okay, das macht einen noch verantwortlicher für das, was man von sich gibt, was man organisiert, wozu man andere Leute entzündet und mitzumachen. Früher war es immer nur mein ST in den Figuren, da, die es ja nur auch schon bald 12 Stück gibt, Schlankewald, Stürbe, Strutsch und jetzt ist es Stein und so weiter und so fort, war das immer so ein Siegel, denke dran, das ist ein Teil von dir, moralisch, inhaltlich, im künstlerischen Anspruch, du stehst mit deinem Stumpf, Bindestrich Sinn, Stumpf mit PH, dahinter ist es jetzt natürlich noch spürbarer, dass ich mich dann noch für die Gesamtstruktur einer solchen Produktion mitverantwortlich fühle.
Inwieweit steckt denn dann auch vielleicht persönliche Erfahrung in dem Stoff drin? Sind Sie in irgendeinem Konflikt ähnlicher Art schon mal gewesen?
Nein, ich glaube, wenn man ein Kabarettist ist oder neugierig auf Menschensituationen ist, dann rennt man mit offenen Augen durchs Leben. Dann sucht man sich die Orte und die Partnerschaften, wo man Leben aufsaugen kann und an seinem vergleichen kann. Was bewegt die Leute? Was sind das meine gleichen Sorgen und so? Dann scheut man eben nicht, was andere annehmen. Dann renne ich vom Autoschlosser über die Karstadt-Treppe, Rolltreppe bis. Es gibt keine Schutz. Räume für mich. Ich will mich gar nicht in dem Beruf so identifizieren, sondern dann könnte ich nie Kabarett spielen und dann könnte ich auch nicht solche Themen wollen, die ich in den Filmen habe. Und dass das dann eine Summe von Erfahrungen ist, die man reflektiert, die man auch selber hat, das ist logisch. Wenn man die Zeit einatmet und fühlt, Dann muss sowas rauskommen. Einmal das Thema, immer das Thema. Und das war das Schöne an der Krimi-Reihe, dass das ein großes Feld war, eine große Spielfläche, die unterschiedlichsten Themen, gesellschaftlichen Themen wiederzuspiegeln. Und das war uns bei 50 Folgen, glaube ich, sehr gut, glaube ich, gelungen. Und wenn es am schönsten und am besten ist und nicht steigerungsfähig ist, sollte man aufhören, dass man eine Marke nicht verletzt und den gepflanzten Baum als Baum lässt und den mit Sträuchern umgibt und eingehen lässt.
Ich habe Blindgänger gar nicht so sehr mit der eigentlichen Story gefühlt, also dass hier jemand in Konflikt kommt, weil er ein Mädchen trifft oder sie trifft ihn ja in dem Fall, das illegal in Deutschland ist.
Treffen aufeinander, ne?
Genau. Und jetzt die Asylpolitik sozusagen dann ihn ereilt mit seinem korrekten Lebensverständnis und man diesen Fall nicht korrekt lösen kann im eigentlichen Sinne, sondern ich habe seltsamerweise an Gorbatschow gedacht, mit dem oft fehlerhaft zitierten Satz, wer zu spät kommt, bestraft das Leben. Er meinte eigentlich, wer auf das Leben nicht reagiert, gerät in Bedrängnis. Also Korrektnis hilft uns in vielen Fällen nicht weiter. Die Regeln, die gemacht sind, sind nicht für aktuelle Situationen gemacht, sondern sie sind universell und man muss dann immer wieder für die jeweilige Situation den passenden Weg finden. Inwieweit war Ihnen tatsächlich die Story wichtig, die Asylpolitik in Deutschland? Und inwieweit war Ihnen das, was ich gesehen habe, die Abstraktionsebene wichtig, die sich, glaube ich, auch im Titel Blindgänger dokumentiert? Es ist ja nicht nur diese Bombenentschärfungsgeschichte gemeint, sondern wenn man in der Politik nicht reagiert, dann gehen die Bomben irgendwann mal hoch und explodieren.
Ja, Sie haben ja schon vieles benannt, was auch gedacht war und beabsichtigt war, dass das nicht ein Thema ist, sondern dass man in der unterschiedlichen Art und Weise, wie man gestrickt ist in seiner Lebenserfahrung, die unterschiedlichsten Sachen für sich entdecken kann. Das eine ist prinzipiell als Grundhaltung, nur wer aneckt, bringt was in Bewegung. Und dieser Typ, den man am Anfang kennenlernt, diesen Conny Stein mit ST, dem würde man nie zutrauen, dass der mal aneckt. Der ist ein liebenswerter Akku, was heißt liebenswerter, ein akkurater Kleinbürger, der ordentlich ist und der Meinung ist, was vorgegeben ist, muss auch eingehalten werden und der sich auch verantwortlich fühlt für seine Tätigkeit, die er macht und nie aus dem Rahmen raussprengen würde. Der dadurch natürlich auch auf sich und seine Tätigkeit und sein Lebensbild sehr stark fixiert ist.
Ja, und vor allem muss man sagen, dazu sagen, hätte er sich nicht korrekt verhalten, wäre er wahrscheinlich tot, weil ein Bombenentschärfer muss seine Werkzeuge praktisch geometrisch ordnen, damit immer jeder Handgriff sitzt und jeder Fehler kann tödlich sein.
So ist es. Es ist ja keine Negativfigur in dem Sinne, sondern es ist einfach eine deutsche Figur. Mhm. Und dass die wichtig ist, bloß wie rau ist diese Ordnungsschale und wie kommen Einflüsse und Erkenntnisse von draußen an ihn ran. Und das hat er als Typ eben, der Curly Stein, sehr schwer an sich rankommen lassen. Wie leidet seine Ehefrau schon über 20 Jahre neben ihm, indem sie Rücksicht auf seinen Beruf und seine Berufsbesessenheit hat? Oder wie leiden die Kollegen darunter? Da gibt es so viele Probleme. Wie verhält man sich dann selber, wenn man spürt, man wird abgeschoben und wollte eigentlich noch irgendetwas schaffen? Er in dem Fall wollte nicht bloß 298 Bomben entschärfen, sondern wollte 300 Bomben entschärfen. Wie geht man damit um, wenn man anscheinend nicht mehr gebraucht wird? Das sind schon viele, 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 viele Probleme in dem Film.
Schließen Sie nicht Ihre Anzündung zu Ihrer Lieblings.